Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener. So, da sind wir wieder. Eine neue Folge The Data Brothers. Und leider haben wir einen Ausfall zu vermerken, denn der Andreas ist leider krankheitlich bedingt nicht in der Lage, mit in unsere Podcast-Folge zu kommen. Aber ich habe Glück, ich habe in die Runde gefragt und der Ulrich hat sich bereit erklärt, mit mir zusammen eine Podcast-Folge aufzunehmen. Hallo Ulrich.
Hallo Markus. Ja, schöne Grüße gehen natürlich an Andreas. Du siehst, so schnell geht das, so schnell wird man ersetzt. Aber nein, Spaß beiseite. Ich freue mich natürlich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist in meinem Lieblingspodcast. Von daher aus, von dieser Stelle aus, recht gute Besserung.
Ja, genau. Gute Besserung, Andreas. Aber wir wollen gar nicht so lange da rumschwägen, sondern wollen ja auch wieder ein Thema behandeln. Und ich habe mir heute ein tolles Thema ausgesucht, weil, ja, zum einen für unsere Daten-WG, die demnächst stattfinden, machen wir das DevOps-Thema. Das DevOps-Thema war auch eine Folge, die wir relativ früh in unserem The Data Brothers Podcast aufgenommen haben. Und mir kommt es so irgendwie vor, dass es jetzt eben mehr und mehr wird, dass man sich Gedanken machen muss, wie ist das eigentlich, wo entwickle ich, was ist meine Entwicklungsumgebung und wie bekomme ich das Ganze in die Produktion rein, also in meine Produktivumgebung? Und in der Vergangenheit, meine Wahrnehmung her, war ja im Bereich Self-Service und Power BI, ja, Prod und Dev war eine Umgebung. Man hat mal eben was angepasst, hat es hochgeladen und entsprechend den Benutzern bereitgestellt. Und mehr bekommt man aber mit, dass man das Ganze doch trennen muss. Und vielleicht, also ich sag mal, Prod und Dev sind ja nur zwei Umgebungen. Es könnte ja auch noch eine Testumgebung geben. Und man möchte das Ganze entsprechend professionalisieren. Und an anderen Stellen merkt man, boah, das ist ganz schön viel Aufwand. Kann ich nicht hier und da doch irgendwie einen Bereich einsparen? Und da du ja auch ein gutes Data Warehouse-Hintergrund hast und vielleicht auch mal die ein oder andere Entwicklung machen musstest, die nicht direkt ins Produktiv gehen sollte, wollte ich mal fragen, was sind denn so deine Wahrnehmungen dazu? Wie weit sind wir mittlerweile in unserem Kosmos zwischen Dev und Prod?
Also mein Lieblingsspruch, den habe ich irgendwann mal auf einem Laptop gesehen, ist, jeder hat eine Dev-Umgebung, die Glücklichen haben noch eine getrennte Prod-Umgebung. Ja, im Data Warehouse ist es halt wirklich extrem wichtig, die Aufgaben zu trennen. Man muss den ganzen analytischen Workflow einmal entwickeln auf einer getrennten Umgebung. Man muss sich selbst schon sehr sicher sein, dass der gut läuft, denn letztendlich kommen hinten, sollen ja Entscheidungen getroffen werden und die müssen auf einer validen Basis erfolgen. Und deswegen ist es halt extrem wichtig, dass vorne alles gut und sicher entwickelt worden ist, ausgiebig getestet und dann erst im Grunde auf die Entscheidungsträger losgelassen wird. Und genau das, du hast es eben so schön angesprochen, genau das fehlt mir manchmal so ein bisschen in den Power BI oder in überhaupt in dem ganzen Reporting-Umfeld, diese Wahrnehmung. Denn das, was uns Hersteller versprochen haben, war ja Self-Service. Self-Service bedeutet eben ja am Anfang sicherlich auch ein bisschen Chaos. Aber man muss halt irgendwann schon dahin gehen und sagen, die Wichtigkeit erkennen, das, was wir da transportieren, das löst ja eine Entscheidung aus. Und diese Entscheidung, die muss auf einer guten Basis erfolgen. Ich kann nicht einfach sagen, okay, ja, habe ich mich vertan, tut mir leid. Das hat halt Auswirkungen. Und deswegen halte ich es für unglaublich wichtig, dass ab einem bestimmten Punkt eben genau diese Professionalisierung, die du angesprochen hast, dann auch durchgezogen wird. Jetzt ist es so, wenn ich so dran denke, wie sich zum Beispiel Sportarten entwickelt haben. Beim Fußball wird irgendwann, werden zwei Kinder auf den Platz gegangen sein. Also Fußball ist ja tatsächlich so entstanden als Abfallprodukt vom Rugby, dadurch, dass sich die reichen Kinder die Hände nicht schmutzig machen wollten. Die haben also ein Rugby genommen und haben vor den Ball getreten. Am Anfang mit Sicherheit auch schön chaotisch und einfach aus Spaß an der Freude. Aber irgendwann hat man halt gemerkt, okay, wir müssen uns schon über Regeln Gedanken machen. Und genau das wird jetzt eben auch passieren. Am Anfang hat man so ein Tool und man nutzt es und man spielt auch damit rum. Und das ist auch alles fein, aber ab einem bestimmten Punkt kommt dann eben dann doch dieser, ja, das Regelwerk dazu. Und ich glaube, gerade im geschäftlichen Kontext ist es eben nochmal anders als bei, ja, reinem Spaß, reinem Vergnügen. Da ist halt immer eine Konsequenz dahinter und die ist im Zweifel teuer.
sehr interessant in dem Rahmen auch, weil ich das Thema auch immer mal wieder mit dem Kollegen Michael aus unserer Gruppe habe und er immer wieder darauf hingeht oder hinweist, diese ja vielleicht Überkonzipierung, die man in der Entwicklung hat, dass man etwas zu stark übertreibt in diesem Bereich Dev und Trennung und dass dieser Self-Service-Ansatz doch eigentlich das ist, was wir mit dem Tool erreichen wollen und wir eben auch mit diesem Regelansatz die Fachabteilung nicht über oder den Self-Service-Anwender, gehen wir auf den Self-Service-Anwender, ohne ihn zu klassifizieren, überfordern sollen. Und ich glaube, was wir immer so ein bisschen rausnehmen, ist, dass man plötzlich zwei Welten hat oder mehrere Welten haben könnte, wo man sagen muss, ja, das muss ich ja irgendwie so ein bisschen aufteilen in einem Bereich, wo ich sage, okay, da muss sich jemand drauf verlassen können, dass das getestet wurde, dass das entwickelt wurde. Und auf der anderen Seite dieser Bereich, wo man sagen kann, okay, du kannst dich selber ausprobieren, du kannst neue Gedanken durchgehen und kannst etwas erstellen, aber für mich auch wieder sehr schwer zu sagen, wie kriege ich den Übergang hin? Und tatsächlich würde ich das, die Frage, muss ich das vielleicht sogar personenmäßig wirklich nochmal trennen? Also in dem Hinsicht, das hat man viel in normalen Entwicklungsprozessen, dass ich die Entwicklung von dem Betrieb trenne. Das bedeutet, es gibt jemand, der entwickelt etwas, aber dann gibt es auch eine Übergabepunkt, wo jemand den Betrieb übernehmen muss und der ist im Prinzip diese Kontrollinstanz, der guckt, fällt mir diese Entwicklung auf die Füße, passiert irgendwas damit und gleichzeitig stellt er aber auch sicher, dass dieser Prozess regelmäßig läuft. Glaubst du, das kriegt man auch im Power BI hin? Meinst du, man müsste sowas machen innerhalb der Organisation oder ist tatsächlich das Thema Self-Service der Ansatz, weil man knappe Ressourcen hat und sich das alles einsparen will? Und jetzt nochmal eine ganz böse Frage hinterher. Hatten wir das in unserer Excel-Welt nicht auch so, dass es keine wirkliche Dev- und Prod-Umgebung gab?
Ja, also absolut. Jeder, der mit Excel gearbeitet hat, hat mit Sicherheit nicht in einem Excel-Sheet erstmal für sich hin entwickelt und hat dann ein anderes Excel-Sheet genommen, um diese Erkenntnisse, die er aus der Entwicklung bekommen hat und den fertigen Code dann in eine andere Welt transportiert, gegebenenfalls auch noch mit Spieldaten am Anfang gearbeitet und nachher mit Echtdaten. Nein, nee, also definitiv nicht. Aber nur weil wir es immer so gemacht haben, muss es ja nicht richtig sein. Und ich würde da tatsächlich ein Stück weit differenzieren. Wer mich so als Mensch auch kennt, der weiß, ich mag diesen Absolutismus nicht und ich muss nicht das eine, nur das eine tun und das andere ist dann ganz böse. Ich finde, eine gesunde Analytics-Strategie basiert auf Self-Service und Regeln. Und der Self-Service-Anteil, ich sag mal so, die ganz unternehmenskritischen Sachen, sprich das, was so Richtung Vorstand geht, wo wirklich knallharte Entscheidungen zum Teil getroffen werden müssen, lösen wir uns von Geschäftsfeldern, bauen wir irgendwo weiter aus, wo also wirklich, wirklich teure Entscheidungen getroffen werden, da muss ganz klar sein, die Sachen, die da dahin gehen als Informationen, die müssen durchgetestet sein bis zum geht nicht mehr. Also jetzt auch nicht völlig übertrieben, aber dass man sich wirklich sicher ist, die Informationen, die dahin geliefert wird, um diese Entscheidung auszulösen, die sind richtig. Und das, glaube ich, kann man gar nicht anders machen, als darüber, dass man wirklich eine getrennte Development-Umgebung hat. Denn jetzt kommt eine neue Anforderung. Und diese Anforderung kann ja dazu führen, dass ich, ja, ne, mit dem Dominostein, ich baue einen neuen Dominostrang auf bei so einer schönen Dominobahn. Und jetzt schmeiße ich den um und dann kann es eben passieren, dass diese eine Dominostrecke auf einmal ein Stein halt in die falsche Richtung fällt und eben den Rest mit abräumt. Das heißt, ein Fehler, den ich irgendwo in einen Report einbaue, der kann eben auch Konsequenzen auf Bestehendes haben. Und deswegen ist es für mich extrem wichtig, bei unternehmenskritischen Sachen muss auf jeden Fall diese Entwicklungsumgebung, eine Testumgebung und eine Produktivumgebung da sein. Wenn wir jetzt in den Fachbereich gucken, also da, wo eigentlich unsere typischen Self-Service-Nutzer ja sind, da sehe ich es vielleicht ein bisschen anders. Das sind kurze, kleine Entscheidungen. Das hat ja natürlich auch eine Auswirkung, aber die hat bei weitem nicht die Tragweite, als wenn ich einem CFO völlig falsche Bilanzzahlen liefere. Und da sollte schon in meinen Augen dann, kann man gegebenenfalls zumindest mal die Testumgebung noch sparen, denn da sind wir einfach, da würden wir auch Geschwindigkeit verlieren, wenn wir es da komplett einmal durchziehen würden. Ob man eine Entwicklungsumgebung einsparen kann, also das, also ich glaube, da ist ein bisschen Fingerspitzengefühl dabei, oder Markus?
Boah, wirklich schwer, weil ich tatsächlich auch immer wieder diesen Punkt kenne, zum Beispiel bei der Berichtserstellung, ist man so und sagt, ey, das ist doch jetzt nur ein paar Klicks. Mal ein Feld größer machen, eine Farbe austauschen, dafür den gesamten Prozess durchleben, das kannst du doch jetzt eben machen und dann wieder hochladen. Gleichzeitig bin ich an verschiedensten Punkten mit der Entwicklung. Bei Power BI ist es ja so, dass Report und Datenmodell gegebenenfalls erstmal in einer Datei stecken. Und ich habe es ganz oder ich habe es durchaus schon mal erlebt, dass ich eine Datei hochgeladen hatte. Da war ein Modell drin und ein Report. Irgendjemand ist aus dem Self-Service-Team hingegangen und hat Anpassungen an dem Report im Service gemacht. Und ich musste eine Modelländerung machen. Habe mir gegebenenfalls auch nochmal die aktuelle Datei vom Service heruntergeladen, wenn das geht, wenn das nicht geht. Also auch da kommen wir schon mal in so ein Thema rein, wo lagere ich eigentlich meine aktuellste Version oder den Status, den Quo, den wir haben, wie versioniere ich so ein Thema und habe dann meinetwegen eine Änderung im Modell gemacht, habe eine neue Spalte hinzugefügt, sollte nichts beeinflussen, habe es hochgeladen und plötzlich verliert jemand seine Berichtsentwicklung, weil es einfach mit der Berichtsdatei aus dem Datenmodell überschrieben wird, wo wir so an so einem Punkt sind, okay, wir müssten mal Modell und Berichte voneinander trennen. Gleichermaßen ist es ja aber so, dass wenn ich die Sachen getrennt habe und habe mehrere Berichte, die alle auf einem Datenmodell oder ein semantisches Modell zeigen und ich fange an und sage, boah, eigentlich müssten wir mal hier die technischen Namen umwandeln in leserlichen Namen, damit auch jeder weiß, was gemeint ist und passt da an, dann gehen plötzlich ganz viele Berichte auf die Knie und gegebenenfalls ein Bericht, den ich gar nicht so kannte. Also mir wird ja vorher nochmal beim Deployment gesagt, an diesem Datenmodell hängen so und so viele Berichte dran. Aber im Prinzip, wir merken, wir müssen ja da auch wieder eine Kommunikationsstruktur aufbauen, um den jeweiligen Leuten zu sagen, prüft mal bitte, ob eure Berichte noch funktionieren, weil ich meinetwegen die Auto-Date-Time-Funktion deaktiviert habe oder eben Felder umbenannt habe, auf die ihr gegebenenfalls zugreift, referenziert und die jetzt eben nicht mehr in der Form zur Verfügung stehen. Und da frage ich mich dann wieder, wie kriegt man das eigentlich gut hin, wenn ich vorher vielleicht gar nicht mal mit einer Test- oder Entwicklungsumgebung gearbeitet habe, müsste ich ja jetzt anfangen, erstmal zu replizieren und auf einer Testumgebung das durchzuführen. Und ich glaube, wer so das ein oder andere IT-Projekt gemacht hat und hat mal eine Datenbasis oder irgendwas bereitgestellt und hat den Anwendern gesagt, bitte mal testen, weiß, man kommt nie zu einem Endergebnis, weil jeder verschiebt es und so weiter und sagt schon, ja, wird schon stimmen. Und dann bringt man es produktiv und plötzlich ist Holland in Not, weil irgendwas nicht funktioniert und es ist gerade Abgabefrist oder es muss in irgendwelche Zahlen berichtet werden. Hast du auch solche Erfahrungen gemacht, Ulrich, dass man tatsächlich irgendwas live geschoben hat und tatsächlich auch versucht hat, vorher gut zu testen und dann, ja, nur weil eben dieser Prozess nicht wirklich gelebt wurde, trotzdem Probleme hochgekommen sind?
Ja, absolut. Also ich glaube, jeder, der irgendwie in dem Bereich unterwegs ist, in dem wir uns bewegen, hat das irgendwann mal erlebt. Die Wahrscheinlichkeit bei einem über 50-Jährigen, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ist natürlich größer. Ja, fair enough. Wo du das aber gerade sagst, das geht mir gerade so durch den Kopf, tatsächlich nicht drüber nachgedacht eben. Das eine ist ja, wir testen unsere Datenmodelle, damit genau das nicht passiert. Oder ja, die Struktur wurde, aber das sind dann irgendwo ja Momente, wo ich keinen Einfluss mehr habe. Also natürlich kann meine Nutzer, wenn ich ein Datenmodell bereitstelle, ein semantisches Modell bereitstelle, habe ich ja zumindest in Power BI ja sehr leicht die Möglichkeit, eine Nachricht an alle rauszusenden, die das Datenmodell nutzen. Das ist auch eine wirklich tolle Geschichte und ich hatte jetzt gerade erst ich war auf der SQL-Konferenz und hatte da eine Diskussion mit Erwin de Kroeg. Schöne Grüße gehen raus. Er hat nämlich über Data Quality gesprochen. Das hängt für mich auch ganz, ganz stark, das ging mir eben auch schon durch den Kopf ganz stark zusammen. Und dann ging es um die Data Lineage. Und da ging es um das Bereitstellen von Tabellen für Datenprodukte. Also du hast im Grunde so ein Data Asset und du hast ein Datenprodukt. Und ich habe ihn gefragt, also man kann das ganz wunderbar machen, wenn man ein Datenprodukt anlegt, in Purview zum Beispiel, dann muss man sagen, okay, dieses Datenprodukt, das basiert auf folgenden Assets. Also folgende Tabellen, folgende Schemas, Schemata werden angesprochen und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, geht das auch andersrum? Kann ich als Data Asset Verantwortlicher sagen, okay, das wird jetzt in diesen Datenprodukten genutzt und benachrichtige bitte, dass ich jetzt eine Änderung an diesem Asset vornehme. Total spannend. Was mir aber eben noch durch den Kopf ging, und das finde ich eigentlich auch eine ganz, ganz spannende Geschichte, wir denken immer in Entwicklungsumgebung, Testumgebung, Produktivumgebung, und du hast eben so schön gesagt, ich nehme irgendeine kleine Änderung vor, das hat eine riesen Auswirkung. Worüber wir uns noch gar nicht unterhalten haben, ist, brauchen wir gegebenenfalls sogar getrennte Tenants. Denn Microsoft zum Beispiel ist ja sehr stark darin, ständig neue Sachen in die Oberflächen reinzubringen, ständig neue Möglichkeiten zu schaffen, Daten anzubinden, Daten bereitzustellen, wie auch immer zu nutzen. Und was ist, wenn ich da einen Schalter umlegen muss, weil sich irgendetwas geändert hat an den Berechtigungen und ich muss diesen Schalter umstellen und das wirft mir alles um. Da werden auf einmal Berichte, die zum Beispiel einem Kunden bereitgestellt werden oder einem Vertriebspartner bereitgestellt werden, überhaupt nicht mehr angezeigt, weil eine Berechtigung geändert werden musste. Das ist eigentlich auch noch ein super, super spannender Punkt und da habe ich jetzt wirklich keine Lösung für.
Nee, ich habe es mir nämlich auch schon mal durch den Kopf gegangen, dass wir an verschiedensten Stellen ja dieses Umgebungsthema haben. Also wenn wir in die Power Apps Welt gucken, da können wir tatsächlich entsprechende Umgebungen erstellen und nutzen. Wenn wir innerhalb der normalen Entwicklung sind, wird man häufig auch hingehen, dass man sagt, okay, ich mache vielleicht, wenn es sogar größere Netzwerkkonstrukte sind, habe ich sogar ein Netzwerkkonstrukt, was mein Test ist, was meine produktiv ist, eine Umgebung ist mit den entsprechenden Servern und so weiter. Tatsächlich geht es im Power BI rein und wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, innerhalb meines Power BI Services ja den Microsoft-Tenant zu nutzen, was ja im Prinzip meine gesamte Firmenorganisation ist. Und ich kann nicht so einfach einen weiteren Tenant aufziehen mit der Frage, will ich das überhaupt? Natürlich die nächsten spannenden Themen sind, okay, da musst du plötzlich selber managen mit Workspace-Namen und so weiter. Sehen wir ja auch bei Microsoft mit den Deployments-Pipelines, dass man so in diese Richtung gedacht hat und er legt auch entsprechende Sachen an. Die Last, je nachdem, wie groß man wird, wäre dann das nächste Thema. Ne? Wenn ich eine Fabric-Kapazität habe oder damals Premium-Kapazität, die kann ich ja dann den Workspace zuordnen, kann also auch gucken, dass ich mir entsprechende Testszenarien nicht in meine Produktivladeprozesse reinhole. Bei einer Shared Capacity, okay, ist es Microsofts Problem. Also wie die das managen, können wir ja gar nicht sehen, aber wir gehen ja davon aus, dass entsprechende Prozesse in der Shared Capacity sich nicht gegenseitig beeinflussen, sondern Microsoft das entsprechend managt. Aber also ich gebe dir recht, also mit dem Tenant habe ich auch schon überlegt, aber ich glaube, das Thema ist einfach oder der Zug ist einfach abgefahren, dass man das aufsplitten könnte. Und ich glaube, da ist auch das, was man dann unter den Umgebungen scheren müsste, auch wieder zu komplex geworden. Wir hatten mit dem Matthias zusammen schon mal so ein bisschen gesprochen und haben auch dahin versucht, mal was zu eruieren. Und da war eigentlich mal so die Aussage, die Dev-Umgebung ist der Bereich, wo nur ich drauf zugreifen darf oder meine Entwicklung drauf zugreifen darf. Wenn ich das so in Ebenen denke und denke zum Beispiel, ich habe vorne ein Data Warehouse mit Datenaufbereitung, ich habe einen Data Modeler, der ein Power BI Datenmodell macht und ich habe hinten einen Berichtsersteller in der Pipeline, der Berichte auf ein bestehendes Datenmodell aufbaut, und dann gibt es zwei Szenarien, wenn man jetzt sagt, ich bin ein Berichtsersteller. Entweder ich habe alle Daten vorhanden und gehe auf die Produktion und kann auch mit den Produktivdaten meine Daten erstellen. Oder ich habe eine neue Anforderung. Ich brauche eine zusätzliche Feldberechnung in meinem Datenmodell. Also muss ich auf den Data Modeler zugehen. Der muss etwas bereitstellen und würde im Test im Prinzip den nächsten Release vorplanen und öffentlich machen. Dann wäre ich in der Ebene, wo ich dann sage, okay, ich bin auf so einem Teststrang. Ich kann nicht auf die Produktion gehen, weil ich da die entsprechenden Daten und Berechnungen nicht habe und müsste dann einen Bericht aufbauen auf der Testversion. Was ich aber nie machen würde, wäre einen Bericht aufzubauen in einem Entwicklungsbereich, weil der ist ja, also der muss sich jemand bewegen können, kontinuierlich bewegen können und muss sicher sein, dass er entweder auf einen nächsten Release entwickelt oder dass er entsprechend auf der vorhandenen Architektur, also auf dem Pod, entwickelt und dass man da so im Prinzip so ein Stufenlayout hat und sagt, okay, man darf immer Test mit Test verbinden oder hoch in die Produktion, aber nie runter in die entsprechende Dev-Umgebung. Und ja, das ist dann plötzlich, dass man so auch so Abhängigkeiten hat, ne? Dass man sagen kann, okay, ich habe hier einen Bericht, den könnte ich veröffentlichen, aber dafür muss auch erstmal der Data Modeler sein Modell veröffentlicht haben und unten im Warehouse-Bereich auch jemand, der das entsprechend veröffentlichen muss. Und gerade bei Kundenprojekten habe ich gesehen, dass der Datenwarehouse-Bereich oder diese Datenaufbereitungsstrecke, wenn man jetzt sogar noch in Medaillenarchitektur denkt, vielleicht so der Bronze-Layer oder so, dass man immer so sagte, ja, okay, aber da können wir doch alles auf Pod behalten. Und ich habe irgendwie so Sorge, dass wenn man doch tatsächlich mal strukturelle Änderungen machen muss und die einen größeren Einschnitt haben, dass das eben nicht mehr das Bereich, das Pod ist. Also ich weiß, ich habe jetzt im anderen Projekt sind wir mit dem Data Warehouse unterwegs und wir, oder mit dem Data Vault unterwegs und wir werden wahrscheinlich die Key-Granularität eines Schlüssels ändern müssen, weil etwas in den Schlüssel mit eingeflossen ist, was eben nicht da reingehört und den Schlüssel uns zu granular macht. Und ich gehe davon aus, dass wir das Data Warehouse refactoren müssen. Und das nachher dann nochmal wieder zu validieren und zu prüfen, das kann ich ja auch nicht im Produktiv machen. Ich kann doch nicht sagen, Jungs hier, wir haben das durchgespielt, von unserer Seite sieht alles gut aus, da muss doch eine Testumgebung zwischen sein, oder wie siehst du das?
Absolut, absolut. Also das sind genau diese Brecherthemen, wo ich sage, da brauche ich auf jeden Fall drei Umgebungen, denn ich muss ja, ich komme ja aus einem sehr stark regulierten Markt, also Versicherungen haben halt hohe Anforderungen, was Regularek angeht, ganz einfach. Einem Versicherer werden eben Daten anvertraut, die sehr sensibel sind. Also da geht es ja um Vorerkrankungen. Also wenn ich mal Richtung Krankenversicherung gucke, geht es um Vorerkrankungen. Auch bei Lebensversicherungen geht es zum Teil um psychologische Einstellungen, Einschätzungen, um Alter, um Geschlecht und alles Mögliche. Das sind Daten, die ich niemals, niemals in einer Testumgebung haben möchte. Jeder hat ja zum Beispiel das Recht, die Daten löschen zu lassen. Wie bekomme ich das, wie schaffe ich meine Prozesse so, dass das auf einer Testumgebung weg kann? Also deswegen, das sind Daten, die, mit denen möchte ich auf einer Testumgebung nicht arbeiten. Ich muss aber ja zum einen fest sicher sein, dass wenn ich dann entwickle, möchte ich aber ja auch in meiner Entwicklung möglichst schnell sein. Das heißt, ich kann gar nicht auf allen Daten entwickeln. Ich habe einen Abzug, einen relativ kleinen Abzug, auf dem ich entwickle, groß genug, um ganz viele Sachen schon für mich durchtesten zu können. Aber wenn es dann Richtung Lasttest geht, da bin ich dann auf jeden Fall in einer Testumgebung, da sind wir dann schon nah produktiv. Da bin ich dann schon eher, also da bin ich immer noch nicht voll unterwegs mit den Kundendaten, aber ich habe zumindest anonymisierte Daten, so dass ich schon weiß, okay, es gibt diesen Kunden und wenn ich nach, was weiß ich, nach einer bestimmten Postleitzahl oder nach einem Geschlecht auswerte, dann kann ich die beiden Systeme noch nebeneinander stellen. Und gerade so ein Granularitätsthema, das hat halt schon eine massive Auswirkung und ich muss die Daten aber ja trotzdem noch nebeneinander legen können und ich muss mir eben sicher sein, okay, im Testumgebung habe ich zumindest, wenn ich auf einem bestimmten Aggregationslevel bin, kann ich die Werte vergleichen und ich kann damit auch eine Abnahme vornehmen. Das ist richtig, was da hinten rauskommt. Und deswegen, also da bin ich auf jeden Fall bei drei Umgebungen. Das ist so dermaßen geschäftskritisch, das möchte ich wirklich möglichst ja perfekt durchgetestet haben, bevor ich da irgendetwas dann in die freie Wildbahn entlasse. Absolut.
Ich finde das total spannend, weil du jetzt nochmal den höheren Komplexitätsgrad reingebracht hast. Also tatsächlich mit diesen schützenswerten Daten und dass man eine Situation hat, wo man sagen kann, ich darf nicht mit diesen Produktivdaten in meine Test- oder Entwicklungsumgebung gehen, weil wir auch selber gemerkt haben in der Vergangenheit, dass wenn die Daten nicht ganz aktuell sind und nicht Produktivdaten sind, fällt es dem Fachbereich häufig oder den Fachanwendern häufig schwer, eine Beurteilung zu treffen, der sagt, ich kenne meine aktuellen Zahlen, ich weiß, wo ich im System schauen muss, um das gegenzuprüfen, und eine Testumgebung, die nicht den Produktivdaten entspricht, da tun sie meistens echt schwer, sowas entsprechend ja, zu gegenzuproben, zu verproben und wirklich eine belastbare Aussage zu treffen. Aber gleichzeitig, wenn ich es ins Produktiv bringe, ist es eigentlich schon zu spät. Und eine Idee oder ein Thema, den ich schon im Kopf habe, ist, und das geht auch so Richtung diesem Entwicklungsprozess einher, in der Entwicklung kennt man zum Beispiel, wenn man jetzt mit den Visionen geht, sowas wie Feature Branch. Das heißt, ich baue mir eigentlich für eine bestimmte Anforderung, die ich umsetzen möchte, eine Umgebung auf, setze die entsprechende Feature um und bringe es dann in meinen, also wenn wir bei der Versionierung sind, in meinen Hauptstrang rein, der dann demnächst zur Veröffentlichung kommt. Und genauso hatten wir das in anderen Bereichen, wo du jetzt gerade sagtest, Lasttest, dass man durchaus gewisse Umgebungen gar nicht die ganze Zeit immer betreiben musste, sondern tatsächlich fallbasiert entsprechend bereitgestellt hat und hat die eben entsprechend aktualisiert. Das ist natürlich, wenn man den Prozess mal sauber durchgeplant hat und sein Vorgehen hat, sehr einfach zu machen, dass man dann sagt, okay, ich bin mittlerweile in der Lage, so eine Umgebung in Zeit X aufzubauen, die entsprechenden Dateien dazu deployen und zu aktualisieren und dass ich eben nicht die ganze Zeit immer eine Testumgebung weiterführe und mit Last auf irgendwelche Vorsysteme mache, wenn ich sie eben nicht brauche, sondern dass ich eben gucken kann, dass ich das so optimiere, dass wenn es zum Zeitpunkt kommt, wo ich eine Testumgebung brauche, dass ich sie dann erst bereitstelle oder aufbaue. Habt ihr auch schon mal mit sowas gearbeitet? Wenn du sagst Lasttestumgebung, ich denke, ihr werdet nicht immer Lasttests gemacht haben, oder Schnittstellentests sind auch ja so ein Thema, wo man hingeht und sagt, okay, jetzt haben wir einen neuen Schnittstellenpartner und wir müssen erstmal testen, ob die Daten, die wir bereitstellen, für ihn passen.
Ja, genau, also das gab's definitiv. Wir haben eben auch in den Release-Zyklen gedacht und haben dann entsprechend auch die für die Lasttests entsprechend dann Abzüge gebildet, anonymisiert und bereitgestellt, um möglichst nah an der Produktivumgebung sein zu können. Eben auch so eine Last kann sich eben auch mal ändern, ne? Also gegebenenfalls stelle ich irgendeinen Geschäftsbetrieb ein oder ziehe den Stecker in einem Geschäftsbereich und da sind auf einmal gar keine Daten mehr da, dafür wird ein anderer stärker belastet. Also das kommt eben auch vor. Und wie du ja sagst, also die Daten sind eben nicht mehr vergleichbar. Also meine Entwickler wissen im Zweifel, oder der Fachbereich, der es nachher abnehmen soll, der weiß im Zweifel gar nicht mehr, was vor 3-4 Monaten war, als ich diesen Abzug gemacht habe, ne? Nee, ganz genau. Also da muss man schon relativ nah am aktuellen Stand sein. Mit dem Branching ist sehr, sehr spannend. Ich würde da nochmal den Bogen spannen zu unserem ursprünglichen Thema, nämlich inwieweit sich das gegebenenfalls auch mit Self-Service beißt. Ne? Ich finde immer, es muss so leicht sein wie möglich, damit es nicht bremst. Und trotz allem finde ich es wichtig, dass diese Regularien eben eingehalten werden, dass es für unternehmenskritische Anwendungen eben genau diese drei Umgebungen mindestens gibt. Aber man kann ja ganz viel über Automatisierung machen. Das heißt, das Branching, völlig fair, also ne, dass ich Sachen einchecke, völlig in Ordnung, aber die Tests, ich kann ja zumindest schon mal Sachen vortesten und das kann eben automatisiert passieren, dass ich im Grunde wirklich nur noch sage, okay, aus meiner Entwicklerbrille heraus bin ich jetzt fertig. Ich habe es für mich, ich kann es mit gutem Gewissen jetzt in den Test übergeben und ich möchte dann einfach nicht mehr, dass einer noch da sitzt und irgendwelche Logiktests macht, dass dann nochmal ja, so ein vorgeschobenes Vier-Augen-Prinzip herrscht, wo dann offiziell nochmal jemand sagt, ja, das ist in Ordnung, sondern ich möchte das eigentlich dann automatisiert, dass zumindest die grundlegenden Dinge abgeprüft werden, also syntaktische Korrektheit, sowas, gegebenenfalls auch, dass bestimmte Frameworks genutzt worden sind und eingehalten worden sind. Diese Leitplanken, von denen Andreas ja auch immer so gerne spricht, dass die gewahrt werden. Und da kennt ihr ganz viel schon in automatischen Prozessen. Und ich glaube, das macht es für alle leichter und nachvollziehbarer. Und ich glaube, das ist auch noch was, wo man drauf gucken sollte, weil es das dann wieder attraktiver macht oder den Einstieg einfach leichter macht in so eine, ja, mehr Umgebungsprozess reinzugehen.
Ja, es ist super spannend, weil auch dieses Thema noch weiter, ich glaube, das muss eine separate Folge werden, aber ich bin genau da bei dir. Ich sehe aber gerade noch ein anderes Thema, was wir vielleicht nochmal zum Schluss anreißen können, und das ist natürlich dieses Thema, also wir haben es jetzt häufiger angesprochen mit der Versionierung, und tatsächlich, dass es die ja im klassischen und einfachen Self-Service schwer bis gar nicht gibt. Und ich auch mit Michael schon drüber gesprochen, wir haben da so gewisse Probleme, da werden Data Flows aufgebaut im Service, es gibt gar keine lokale Kopie, es werden Berichte angepasst und aufgebaut im Service, es gibt keine lokale Kopie. Und wie kann ich jetzt eigentlich etwas machen oder dazu kommen, dass ich etwas sichere, meinetwegen in regelmäßigen Abständen, um sicherzustellen, dass wenn jemand daran arbeitet und hat einen Fehler gemacht, dass ich irgendwie wieder zurückrollen kann. Also dieses Thema Sicherung und etwas wieder zurücknehmen zu können, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, ist, glaube ich, etwas, was aktuell noch sehr unterrepräsentiert ist. Wir haben jetzt Entwicklungen gesehen, wo wir tatsächlich in diesem Versioning drin sind, innerhalb von Git, wenn man eine Git-Integration fahren kann und will. Aber da sind zum Beispiel die Dataflows in Version 1 und 2 ja raus. Es sei denn, man hat die speziellen Version 2 mit Versionierungsunterstützung drin. Und ja, ich weiß es nicht. Hast du irgendwas, was man da hingehen kann? Ich sag mal, bei SharePoint und OneDrive, die legen ja auch Versionen ab, wenn man diese Dateien hingeht. Aber Michael spricht immer davon, dass man so unterschiedlichste Ebenen gehen kann und auch wirklich schon so klein denken muss, dass man sagt, mach's so, wie du es vielleicht früher in Excel gemacht hast, und schreib hinten an der Datei eine Versionsnummer oder meinetwegen einen Zeitstempel, wann du die letzte Änderung gemacht hast, damit du schon mal irgendwas hast. Ich sag mal, wir denken wahrscheinlich aus dem Entwicklungsprozess immer schon schön daran und denken, ah, es wäre so cool, wenn ich auch noch irgendwo mitdokumentieren kann, was ich geändert habe und nicht es suchen muss, oder wenn ich nachher einen Quellcode-Vergleich machen kann und kann dann sehen, was sich alles geändert hat. Aber wo siehst du da so den momentanen Punkt? Was wäre das, was du dir wünschen würdest, wo man hinkommt, um vielleicht auch innerhalb vom Self-Service ja erstmal Sicherheiten zu bekommen?
Also auch da, der Einstieg muss möglichst leicht sein. Also gerade wenn ich an meine Self-Service-Nutzer denke, das muss einfach sein. Deswegen ist, du hast es schon angesprochen, ich habe immer empfohlen, bitte leg das auf SharePoint ab. SharePoint versioniert automatisch. Und ich kann immer auf eine alte Version nochmal zurück, wenn ich merke, ich hab mich doch irgendwo verrannt, oder das, ne, das eine Measure, was ich nur für die eine Seite angeblich genutzt habe, hat mir jetzt alles andere kaputt gemacht oder die Performance beeinträchtigt. Deswegen ist SharePoint für mich immer schon mal sehr self-service-freundlich. Ich muss mich um nichts kümmern und ich habe trotzdem eine Versionierung. Mit dem Kürzel hinten dran, ja, so hat man es früher in Excel gemacht. Jeder kennt dieses Version 1, jetzt wirklich fertig, total, nee, endgültige Version und so weiter. Ich sehe das kritisch, denn also eigene Erfahrung, mir ist es oft genug passiert, ich habe dann hinten oder vorne, ich mache es in der Regel als Präfix, ich stelle dann vorne Datum und zumindest Datum dran. Ja, und dann habe ich auf Veröffentlichen geklickt und auf einmal hatte ich ein neues Datenmodell drin und im Zweifel ja in einem Workspace, auf den jeder schon drauf guckt, und verwirre meine Nutzer damit. Deswegen bin ich davon abgegangen. Also tatsächlich arbeite ich lieber natürlich jetzt als professionellerer Entwickler eher Richtung Git bzw. GitHub. Aber ich kann mit SharePoint auch ganz gut leben. Du sprichst aber einen unglaublich wichtigen Punkt an. Was ist mit dem Service? Weil im Service habe ich in der Regel einfach nicht die Möglichkeit, mal eben zu sagen, ach, ich speichere es mir auf SharePoint. Ganz ehrlich, wenn ich Richtung Dataflows denke, dann bin ich in der Regel schon bei fortgeschritteneren Entwicklern, die zumindest verstanden haben, warum ich bestimmte Dinge eben nicht im semantischen Modell mache, sondern in einem Dataflow auslager und die Daten mir dann eben ja, getrennt bereitstellen lasse. Von so einem Entwickler gehe ich eigentlich, oder habe ich andere Ansprüche als bei einem, der einmal im Monat irgendeinen Bericht sich zusammenklöppelt. Und bei dem bin ich geneigt zu sagen, du, es gibt da diesen Export-Button, und wenn du eine Änderung vornimmst, dann bitte klick einmal auf Export und leg die Sachen zumindest auf SharePoint ab, dann kann man sie danach wieder zurück importieren. Aber ob das jetzt so die endgültige Lösung ist, weiß ich auch nicht. Aber im Moment glaube ich immer noch die gangbarste und einfachste, um sowas zu machen. Aber trotzdem, Regeln müssen auch irgendwo eingehalten werden und nachvollzogen werden. Also eine Regel, ich glaube, Marc Leifeld hatte das gesagt, eine Regel, die aufgestellt wird und nicht kontrolliert wird, ist unnötig und sollte man lassen. Deswegen, da habe ich auch tatsächlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss gefunden.
Nee, glaube ich auch, dass das gar nicht so einfach möglich ist. Und du sagst es schon richtig, auch Prozesse leben davon, dass sie gelebt werden. Also wenn man jetzt sagen, die Regel, die die Ausführung gebracht, wären ja entsprechende Prozesse. Natürlich sucht auch jeder immer wieder die Abkürzung und will es vereinfachen. Natürlich ist es auch wieder so, dass wenn man einen Prozess automatisieren kann, dann ist das der Beschleunigungsmotor, den man hinbekommt. Ich glaube, da sind viele interessante Sachen bei. Wir haben es ja schon gesehen. Es gibt die ein oder andere API. Du hast schon Power Automate angesprochen, wo man vielleicht nochmal so ein Sicherungsnetz machen kann. Aber es ist natürlich auch immer wieder etwas, was man sich so selbst erarbeiten muss oder bereitstellen muss oder jemanden fragen, der sich damit auskennt und mal Ideen diskutieren muss und auch fragen muss, wann ist eigentlich das Ganze nur ein Workaround und kostet mich am Ende mehr, als wenn ich sage, okay, ich gehe einfach selber den nächsten Entwicklungsschritt und gucke, dass ich in sowas wie eine Versionierung reinkomme oder entsprechende Ansätze mache. Natürlich auch Power BI ist so ein lebendes Objekt, wo, wie wir es eben angesprochen haben, mit den Data Flows einfach bestimmte Artefakte gibt, die man einfach nicht so sichern kann oder in den Bereich reinnehmen kann oder eben auch eine spezielle Version gehen muss. Gut, mit Blick auf die Uhr packen wir mal die drei Dinge für den Nachhauseweg zusammen. Möchtest du anfangen oder soll ich, um nur auf Sicherheit zu gehen, dass du keine zwei Sachen sagen musst?
Also ich fange gerne an. Mein wichtigster, eins meiner Dinge für den Nachhauseweg ist, je kritischer eine Entscheidung ist, die auf den Daten basiert, die ich bereitstelle, desto stärker muss ich genau in diese Denke reinkommen, dass es eine Entwicklungsumgebung gibt, eine Testumgebung und eine Produktivumgebung. Denn ich möchte nicht, dass Daten, die vielleicht unzureichend getestet sind oder Prozesse, die vielleicht ja im Zweifel Nebenwirkungen haben, die ich nicht einschätzen kann, zu Entscheidungen führen, die ja schlimm und teuer sein können.
Gut, dann glaube ich, ist der Punkt 2 für mich, den ich jetzt hoffe, dass er irgendwie schon ein bisschen mit rausgekommen ist, dass man sich überlegen muss, wie man vielleicht auch so einen Migrationspfad für sich findet. Also in dem Punkt, dass man sagen kann, ja okay, wir sind gestartet, wir sind self-service-mäßig gestartet und haben nur mit Pod gearbeitet. Aber wie kann ich jetzt eigentlich hingehen und kann für bestimmte Fälle weitergehen und kann meine Leute in die Test- und auch in die Development-Umgebung bringen und kann das weiter ausführen, weil, wie es einfach so ist, die Leute sind schon mal vorgerannt und haben jetzt eigentlich die Produktivumgebung und man muss jetzt eigentlich strukturiert planen, wie man bestimmte Sachen dann doch wieder in so eine Development-Umgebung bekommt, um das dann eben kontinuierlich sicherer betreiben zu können und, wie du es schon angesprochen hast, auch sich vielleicht Gedanken machen über automatische Tests, weil ich glaube, das hilft allen und ist wirklich noch ein sehr unterrepräsentiertes Feld.
Dann würde ich einsteigen mit dem dritten Teil für den Nachhauseweg. Und das ist, je mehr ich in diese Entwicklungsumgebung, also Entwicklung, Test und Produktivumgebung gehe, desto komplizierter wird für mich auch die Versionierung. Denn ich habe ja im Zweifel verschiedene Versionen, die ich an unterschiedlicher Stelle gerade habe. Und desto wichtiger ist es, eine vernünftige Versionierung hinzubekommen. Wenn ich an Self-Service denke, wo ich vielleicht nur für mich erstmal arbeite, vielleicht auch mit meinem Workspace als Testumgebung arbeite, da reicht vielleicht noch SharePoint, aber spätestens, wenn ich in die Aufgliederung komme und noch eine Testversion drin habe und wirklich unternehmenskritisch arbeite, da brauche ich eine echte Versionierung in meinen Augen über GitHub, Git, wie auch Ähnliches. Für einen Einstieg reicht aber erstmal SharePoint, weil es eine sehr niedrige Einstiegshürde ist für einen Self-Service-Nutzer, den ich nicht den ganzen Tag mit irgendwelchem technischen Blabla nerven möchte.
Ja, wobei das wirklich gut ist, weil du gerade das nochmal angesprochen hast, was wir hatten mit der Version. In der Hinsicht, ich habe eine Sicherung gemacht, ich spiele eine alte Version ein und die funktioniert trotzdem nicht, weil wir eben diese Versionsabhängigkeiten haben. Also kommen wir wirklich in solche Themen wie Release-Management rein. Also finde ich nochmal wirklich ein gutes Thema, das du da angesprochen hast. Und dann sind wir auch schon mit der heutigen Folge durch. Hoffen, dass der Andreas bis zur nächsten Folge gesundet. Also nochmal Gesundheitsgrüße raus an Andreas und dann vielen Dank für deine Zeit, Ulrich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.